Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview und immer wenn's Bing macht, dann wissen Sie alle zusammen, es wartet einen ganz interessanten Gast auf Sie. Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich, egal im Auto, daheim, übers Internet, über www.aktivradio.ch. Alle sind ganz herzlich willkommen. Und Themen, die wir ja manchmal bringen, sind nicht ganz so einfach. Und heute ist wieder so ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Wir gehen tief in die Wirtschaft hinein und wir gehen makroökonomisch in die Wirtschaft hinein. Das heisst, wir fliegen wie der Adler über die Wirtschaft rüber und versuchen, das erklärbar zu machen. Und um das Thema zu besprechen, haben wir uns wahrscheinlich der Beste gesucht und ihn auch angefragt, ob er das ein bisschen erklären zu uns, wo in der Schweiz überhaupt da ist. Man kennt ihn vielleicht von der Tagesschau, vom 10 vor 10, vom Radio her. Er ist an der ETH, er ist Professor. Das klingt jetzt alles noch wahnsinnig kompliziert. Aber er ist eben einer, der in der Lage ist, effektiv die komplizierten Vorgänge auch ein bisschen zu vereinfacht darzustellen und für uns Normalbürger zu erklären. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Jan Egbert Sturm, Jahrgang 1969, hier bei uns im Studio.
Ja, es freut mich, hier sein zu dürfen.
Dr. Jan Egbert Sturm, wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch. Wie lange sind Sie schon in der Schweiz?
Ich habe faktisch erst im Januar 2006 hier an der ETH angefangen. Davor hatte ich zwar ein bisschen Erfahrung mit der Schweiz, weil ich ein kleines Institut in Kreuzlingen geleitet habe, aber als richtiger Schweizer Wirtschaftsforscher habe ich eigentlich erst.
Also Sie haben sich eigentlich an die Schweiz angepirscht, oder? Sie stammen aus Holland, Sie sind dann nach Deutschland gegangen, dann sind Sie plötzlich grenznah an die Schweizer Grenze gegangen und dann haben Sie noch den letzten Hüpfer genommen und sind in die Schweiz gekommen. War das ein Aufstieg, ein Abstieg oder einfach, es ist eigentlich wurscht, wo man ist?
Nee, das war tatsächlich schon ein Aufstieg. Also es war einfach meine Karrierefahrt, so gesagt. Ich habe an der Uni studiert, habe dann eine universitäre Karriere eingeschlagen. Erst in Groningen, dann in München, dann in Konstanz. Und tatsächlich, der Höhepunkt kam dann mit meinem Ruf an die ETH Zürich.
Makroökonomie, wieso haben Sie sich dafür entschieden? Also es ist doch schön, wenn man was tun kann, was greifbar ist. Also der Schreiner, der macht einen Stuhl. Der Spengler, der macht ein Dach, einen Ablauf oder irgend sowas, das ist greifbar. Der Mikroökonome, der kann sich ja noch zeigen und sagt, schau mal, wenn ich da drauf drücke, dann passiert das. Und jetzt kommt der Makroökonome, der ist der Adler, der fliegt über diese Wirtschaft rüber. Wie kann man sich für sowas entscheiden?
Ja gut, ich glaube, mein Liebe kam eigentlich eher von der angewandten Seite, in dem Sinn von mit Daten versuchen zu arbeiten, mit Daten versuchen zu verstehen, wie die Welt funktioniert oder wie eine Wirtschaft funktioniert. Und das habe ich dann tatsächlich mit Makroökonomie gefunden. Ja, es ist wirklich, mein Naturell kommt eher von der Empirie, so gesagt, wie wir Ökonomen das sagen. Also mit Daten arbeiten, mit aggregierten Zahlen zu arbeiten und daraus versuchen, Zusammenhänge zu verstehen.
Wird KI Sie ersetzen?
Ich glaube noch nicht. Also man kann natürlich nie etwas ausschließen, aber momentan ist KI eine Hilfestellung. Es hilft uns ungemein in der tagtäglichen Arbeit, bei das Erstellen von Modellen, bei das Programmierarbeit, die wir auch wir leisten müssen, bei auch das Erstellen von Texten, wo dann Korrigierarbeit über KI letztendlich heutzutage immer mehr stattfindet. Also bis jetzt ist es eine sehr gute Forschungsassistenz, sage ich jetzt mal, aber tatsächlich der Forscher selber ist nur sehr stark gefragt.
Ihre Karriere hat in Holland begonnen. Sie haben BWL wahrscheinlich, nein, nicht BWL, VWL,
ja.
Volkswirtschaftslehre studiert, ganz genau in Holland. Und was war damals Ihr Ziel? Als Sie als junger Mensch nach dem Abitur gesagt haben, ich studiere jetzt, Sie waren in Groningen an der Universität und haben da die Universität abgeschlossen. Was war die Entscheidung überhaupt in diesen Bereich reinzugehen?
Na, da kommt auch viel Zufall damit rein, ehrlich gesagt. Ich habe einfach Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben, wie ich interessant fand. Ich hatte einen Professor im Bereich makroöffentliche Finanzen, der mich sehr begeistert hat. Und dadurch bin ich automatisch in diese Richtung reingerutscht, so gesagt, und habe das nie wieder verlassen.
Holland, begeistert Sie heute noch? Haben Sie noch einen Bezug zu Holland?
Ja, natürlich. Ich habe Verwandte und Freunde immer noch in Holland. Ich habe gerade auch eine gewisse Zeit in Holland jetzt verbracht. Meine Tochter studiert jetzt wieder in Groningen, in Holland. Also in dieser Hinsicht, ja, die Bindung ist immer noch da. Aber natürlich im Alltag bin ich hier in der Schweiz unterwegs.
Und warum ist Ihre Tochter nach Groningen gegangen?
Ja, auch das ist ein bisschen Zufall, aber natürlich auch, weil Mutter und Vater
Hat der Vater so ein bisschen geschubst, so ein Zufall?
Ja, wahrscheinlich wird mir das schon vorgeworfen, dass ich mitgeschubst habe, aber ich glaube, am Ende des Tages war es auch Zufall, die dazu geführt hat.
Und warum nicht die HSG in St. Gallen oder die Universität Zürich oder die ETH? Wie wäre es mit der?
Meine Tochter studiert Psychologie und tatsächlich Groningen ist eine der sehr guten Universitäten in diesem Bereich und hat sich also dorthin dann verschlagen.
Zu Hause sprechen Sie Holländisch?
Ich versuche mit meinen Kindern ab und an Holländisch zu reden, aber das fällt mir heutzutage immer schwieriger. Also meine Frau ist deutschsprachig und daher ist eigentlich Deutsch für uns schon die erste Sprache geworden.
Und die Kinder sprechen untereinander auch? Also Hochdeutsch?
Ja, Hochdeutsch. Ja. Ja. Wir sind so lange im hochdeutschen Raum aktiv gewesen, dass dadurch ja das da ist und meine Frau ist auch Deutsche.
Holland war ja eines der Vorzeigeländer als Willkommenskultur, also mal gesagt, Holland kommt rein, ihr habt da 1000 Nationen drin. Und wenn man jetzt so ein bisschen in den Zeitungen schmökert, sieht man, es gibt eine gewisse Gegenbewegung. Wie empfinden Sie das jetzt aus Distanz? Was passiert da in Holland?
Ja gut, dafür bin ich eigentlich zu weit weg, muss man ehrlich gestehen. Also wenn ich dann da bin, merke ich, dass die Stimmung eine andere ist, als sie mal war. Diese Willkommenskultur ist nicht mehr auf diese Art und Weise. Es gibt dort ganz klar auch andere Tendenzen. Trotzdem ist es noch ein sehr international orientiertes Land. Es ist eine Handelsnation und eine Nation, die immer davon profitiert hat. Das wissen die auch selber. Trotzdem, ich habe das Gefühl, für manche Leute hat es ein bisschen zu viel davon gehabt und kommt jetzt eine Art Gegenbewegung rein.
Dann sind Sie nach Deutschland gegangen und Deutschland macht dasselbe ein bisschen, also eine sehr offene Kultur, man hat die Leute reingeholt und wenn man jetzt die letzten Wahlen, so Europawahlen oder so anschaut, dann sieht man auch in Deutschland diese Gegenbewegung, dass die kommt. Sie kennen Holland oder Niederlande, Sie kennen Deutschland und Sie kennen auch die Schweiz. Was hat sich so geändert, wenn Sie vielleicht 10 Jahre zurückblicken?
Ja, es ist diese Polarisierung der Gesellschaft, die nicht nur in diese 3 Länder stattfindet, sondern in eigentlich, ja, soweit wie ich das sehe, in fast alle westlichen Ländern. Ja, diese Polarisierung ist aus meiner Perspektive schon problematisch. Wir müssen in der Lage sein, miteinander um den Tisch zu sitzen, um Kompromisse zu finden. Und wenn man sich zu stark, zu schnell in eine Ecke bewegt und nicht bereit ist, aus dieser Ecke rauszukommen, dann ist es sehr schwierig miteinander zusammenzuleben.
Kann man von einem Pendel sprechen ein bisschen? Also ich möchte vielleicht das Beispiel Schweden bringen. Schweden ist daran, ihre Schulen wieder zurück zu reformieren. Also sie gehen wieder zurück zum Frontalunterricht und sagen nicht mehr alle in einer Klasse, sondern sie divergieren wieder. Und Schweden war eines der Länder, die zuerst ihre Schule umgekrempelt hatten. Und diese Tendenz könnte auch hier allenfalls wieder stattfinden. Können wir von einer Pendelbewegung sprechen, dass wir wieder zurückgehen auf einen Punkt, wo, ich sage jetzt vielleicht, für viele Leute wieder eine gewisse Normalität einkehrt?
Ja gut, es gibt immer eine gewisse Art von Pendelbewegung. Das ist für mich als Konjunkturforscher natürlich ganz normal. Es gibt Hochs und Tiefs, so gesagt, in der Wirtschaft und auch im politischen Bereich und auch im gesellschaftlichen Bereich sieht man, dass man manchmal ja, überschießt und dann einen gewissen Gegentrend wieder feststellen muss. Das heißt nicht, dass wir die gleiche Gesellschaft sind als 10, 20 Jahre, 30, 40 Jahre zurück, dass wir daher zurückkehren werden. Wir werden uns trotzdem auch weiterentwickeln, so gesagt, aber zum gewissen Grad sind Pendelbewegungen beobachtbar.
Ganz kurz, waren Sie auch in Australien? Wie stehen Sie zu Australien heute?
Ja, das ist für uns, auch als Familie, immer noch ein schönes Land, um darüber nachzudenken. Es ist das Land, in dem ich ein ganzes Jahr gearbeitet habe und Forschung treiben durfte. Und es ist natürlich auch ein sehr offenes Land.
Diese vielen Länder, die Sie kennen, ist das auch eine gewisse Grundlage für Makroökonomie? Also wenn Sie jetzt irgendwie die Statistiken sagen, Ihnen irgendetwas, und dann sagen Sie im Bauch, ja, das hätte ich eigentlich so voraussagen können.
Ja, ob das mit dem Voraussagen so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon gut, es hilft einem ungemein, wenn man die verschiedenen Wirtschaftsräume mal kennengelernt hat, um selber festzustellen, wie es dort funktioniert, was dort vielleicht weniger gut funktioniert und wo auch die Unterschiede sind.
Makroökonomie und das, was uns eigentlich täglich beschäftigt, hat das direkt einen Zusammenhang? Ich sage jetzt, ich nehme mal Krieg, Ukraine, Russland, diese Problematik hat jetzt für mich als Bürger enorme Auswirkungen. Also erstens werde ich berieselt von diesen Informationen permanent. Wir haben sehr großes Bedauern mit diesen vielen Leuten, die da sterben müssen. Also es gibt ein dumpfes, ungutes Gefühl, das vielleicht auf meinen Alltag sogar einen Einfluss hat. Ich habe plötzlich Firmen, die Kriegsindustrie betreiben, die an der Börse plötzlich 3, 4, 5 Mal mehr Wert haben als noch vor 3 Jahren. Hat dieses System, was ich da täglich an den Kopf geworfen bekomme, einen Einfluss auf mein Verhalten, sprich auf das gesamtwirtschaftliche Verhalten und auch ein Verhalten aus der Sicht der Makroökonomie?
Ja, vieles hat einen Einfluss auf wie die gesamte Wirtschaft funktioniert. Und was Sie jetzt ansprechen, ist diesen bedauerlichen Krieg oder die Kriege, wenn man jetzt auch noch Israel mit dazu nimmt, die natürlich auf die Stimmung drücken, die natürlich dafür sorgen, dass gewisse Art von Firmen, Sektoren auf einmal dann doch wieder eine gewisse Hochkonjunktur haben, was lange Zeit nicht als selbstverständlich galt. Also dadurch sieht man tatsächlich Änderungen in der Fiskalpolitik, in der Änderung, in wie die Gesellschaft funktioniert. Und das hat dann wieder Rückwirkungen auf andere Teile der Gesellschaft. Das ist genau das, was die Makroökonomie so spannend macht. Wir wissen, dass ein einzelnes Event nicht nur dort stehen bleibt, sondern tatsächlich Wellen in die gesamte Wirtschaft, in die gesamte Gesellschaft mit sich bringt.
Sie sind Direktor von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Ist das eigentlich Makroökonomie oder ist das auch Mikroökonomie? Also Sie sagen ja eigentlich Aussagen, die wiederum von einer Firma entgegengenommen werden und die richten sich vielleicht nachher darauf aus. Ist das nicht eher auch mikroökonomisch?
Wir haben auch bei uns Leute, die tatsächlich eher mikroökonomische Forschung machen, aber am Ende des Tages ist das Institut sehr makro ausgerichtet. Auch diese Unternehmensbefragung, die Sie ansprechen, dabei geht es bei uns in erster Linie darum, um ein Gefühl zu geben, wo die gesamte Wirtschaft oder gewisse Sektoren sich befinden. Und dafür befragen wir also diese Unternehmen nach ihrem eigenen Geschäft, nach was in ihren eigenen Firma los ist. Und das wird dann hochaggregiert zu einem Sektor, zu einer Region, zu der gesamten Schweizer Wirtschaft. Und damit halten wir so gesagt den Finger am Puls der gesamten Makroökonomie der Schweiz.
Also wir kennen ja diese Befragungen auch vor Wahlen und Abstimmungen, die SRF-Hochrechnungen, die damit gemacht werden. Machen Sie eigentlich etwas Ähnliches?
Zum gewissen Grad ist es ähnlich. Wir rechnen tatsächlich auch die Daten, die wir von diesen Unternehmen bekommen, hoch auf eine höhere Ebene, auf die gesamte Zahl für die Wirtschaft. Der große Unterschied besteht darin, dass wir diese Unternehmen monatlich oder vierteljährlich folgen. Also diese Umfrage findet stetig statt, ja, damit wir auch wirklich sehen können, was sich ändert. Weil die Veränderung ist für uns fast interessanter als das Niveau, wenn man es mal so sagen möchte. Ja, es geht uns darum, hey, hat sich die Stimmung ein bisschen in eine Richtung verbessert oder verschlechtert?
Aber sind solche Befragungen wirklich etwas, das kann ja der Computer machen, oder? Das kann Software machen. Also Sie befragen die 8000 Firmen, glaube ich, regelmäßig. Und die machen da Kreuzchen oder schreiben irgendwas rein. Und dann geht es eigentlich in die Mathematik und das wird verrechnet und dann kommt eine Prognose raus.
Ja und nein. Also daraus konstruieren wir Indikatoren. Das ist richtig. Diese Indikatoren ist einfach eine Hochrechnung. Das macht ein Computer, das ist einfach rechentechnisch programmiert. Da muss der Mensch nicht wirklich mehr reinkommen. Wir brauchen natürlich den Mensch, um die Fragebogen auszufüllen und nachher den Computer, um sie hochzurechnen. Aber dann kommt die Interpretation, dann kommt das Zusammenspiel zwischen dieser Art von Informationen, aber auch andere Informationen, die wir haben. Zum Beispiel über Finanzmärkte, über die Fiskalpolitik, über was die Geldpolitik macht, über das, was im Ausland läuft. Das wird alles miteinander zusammengebracht, inklusive auch diese Firmenresultaten. Und daraus produzieren wir dann eine Prognose, eine Vorhersage für das laufende und das nächste Jahr.
Wer ist der Abnehmer von Ihren Prognosen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist der Abnehmer von einer Wettervorhersage? Ja, das ist im Prinzip die Öffentlichkeit im breitesten Sinne des Wortes. Also auf gewisse Art und Weise natürlich eine sehr spezialisierte Öffentlichkeit in diesem Kontext. Wir wissen, dass zum Beispiel die Nationalbank uns genau zuschaut. Wir wissen auch, dass die Ministerien sehr interessiert sind in diese Informationen. Auch die größeren Unternehmen, aber auch die mittleren Unternehmen nehmen bewusst oder auch teilweise unbewusst diese Art von Informationen wieder auf.
Kann man hier Informationen einfach noch im Internet abrufen oder muss man die abonnieren, muss man die bezahlen?
Unsere Prognose selber kann man tatsächlich bei uns ganz einfach abrufen. Wir haben inzwischen sogar eine Website, in der man die Daten, die aus der Prognose kommen, selber runterladen kann und auch grafisch sich angucken kann. Ja, das ist eine Website, die auf unserer Homepage zu finden ist. Die heißt konjunkturprognose.kof.ethz.ch. Da finden Sie direkt unsere jüngste Konjunkturprognose.
Das Bruttoinlandprodukt, da werden Sie vielleicht uns noch genau erklären, was das eigentlich wirklich ist. Sie haben auch schon gesagt, eigentlich ist es nicht mehr ein Produkt, sondern es sind ja Dienstleistungen, die primär in der Schweiz erbracht werden. Müsste man eigentlich dem Bruttoinlandprodukt jetzt PID für Dienstleistungen sagen und nicht mehr Produkt?
Ja gut, Dienstleistungen sind auf gewisse Art und Weise auch Produkte, sie sind aber nicht so tastbar wie ein Büro oder ein Tisch oder ja, das ist in dem Sinn klar. Aber wir versuchen mit dem Bruttoinlandsprodukt ein Maß zu haben, mit dem wir die gesamte Wertschöpfung, die in einem Land in einer gewissen Periode, meistens ein Jahr oder auch ein Quartal, 3 Monate, stattfindet, um das zu messen.
Wie weit ist zum Beispiel der Staat in diesem Bruttoinlandprodukt auch drin? Also ich behaupte jetzt etwas, der Staat hat in den letzten Jahren ein Durchschnittswachstum von etwa 3% hingelegt. Die Wirtschaft hat einen Bruchteil hingelegt. Also im Verhältnis zur Wirtschaft ist der Staat gewachsen. Und wenn ich jetzt noch ein Bruttoinlandprodukt habe, das wächst um 1,2%, wie Sie, glaube ich, gesagt haben für 2024, dann müsste ich ja fast sagen, dann schrumpft die Wirtschaft und der Staat wächst und das gibt dann gemeinsam ein Plus von 1,2%.
Gut, da muss man natürlich ein paar Sachen auseinanderholen. Erstmal, was Sie ansprechen, ist ein langfristiger Trend. Ein langfristiger Trend, dass insgesamt Dienstleistungen immer wichtiger geworden sind. Und ein Aspekt der Dienstleistung sind die Dienstleistungen, die der Staat uns liefert. Im Gesundheitsbereich, im Sicherheitswesen, im Schulbereich und so weiter und so fort. Also, dass die relative Wichtigkeit von diesen Art von Produkten, wenn man dieses Wort wieder nimmt, oder diese Art von Dienstleistung steigt, ist nicht nur in der Schweiz der Fall, das ist eigentlich überall der Fall. Und daher ist es schon auch verständlich, dass der Anteil, den der Staat in einer Gesellschaft hat, einen gewissen stetigen Wachstum zeigt. Gleichzeitig muss man aber jetzt kurzfristig sagen, im Moment sind wir eher in einer umgekehrten Situation. Der Staatskonsum hat eigentlich eine Schrumpfung eingesetzt in unsere Wirtschaft, nachdem wir natürlich in der Pandemie sehr viel zusätzliche Ausgaben gesehen haben.
Also Sie sprechen von einer Schrumpfung. Aber das sind Sie, glaube ich, der Einzige, der das so wahrnimmt, oder? Die restlichen 9 Millionen in der Schweiz nehmen das nicht so wahr.
Ich habe gesagt, das ist ein kurzfristiges Phänomen. Das wird nicht auf Dauer so sein. Ich gehe auch davon aus, dass eher der Trend zu Dienstleistungsgesellschaft und damit auch zu einer Gesellschaft, in der der Staat eine sehr wichtige Rolle hat, eher tendenziell weiter sich so bewegen wird.
Gehen wir nochmal zurück zum Krieg. Im Krieg werden plötzlich Kriegswaren gebaut, es werden Panzer gebaut, es wird Munition gebaut, es werden Gewehre gebaut, es werden spezialisierte Computer und Drohnen gebaut. Und die sind ja nicht ein gesellschaftlicher, effektiver Mehrwert. Also die sind ja, wenn ein Krieg vorbei ist, dann kann man die wieder in die Garage parken und dann interessiert sich einen Moment lang niemand dafür. Wenn aus diesen Geldern, die zur Verfügung stehen, Brücken gebaut werden, wo zwei Parteien miteinander verbunden werden, dann ist das ein echter Mehrwert. Die können dann Business machen miteinander. Also das ist bleibend. Wie groß ist eigentlich der Anteil im Moment von diesen, ich sage jetzt mal, diesen Kriegsgewindeln an unserem Bruttoinlandprodukt? Und was wird da wieder verschwinden, wenn hoffentlich bald wieder Frieden herrscht? Wird es das zu einem Konjunkturproblem führen?
Gut, wir sehen tatsächlich jetzt eine strukturelle Verschiebung momentan. Seit wir diesen Krieg haben oder Kriege haben, sehen wir, dass weltweit wieder deutlich mehr Militär ausgegeben wird. Und das ist ein Trend, der ja verständlich auf gewisse Art und Weise ist. Wir haben feststellen müssen, dass Demokratie oder unser Sicherheitsgefühl stark gelitten hat durch das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wir bereit sind, dafür jetzt auch wieder Einsatz zu zeigen. Also in dieser Hinsicht ist es auch eine Art von Investition. Wir wollen unsere Demokratie, unsere Sicherheit sichern. Ja. Ich teile Ihre Meinung, dass wenn wir hoffentlich bald wieder in etwas ruhigen Fahrwassern aus dieser Perspektive reinkommen würden, dann ist vielleicht auch das Interesse, um diese Art von Produkte herzustellen, etwas geringer, als es im Moment ist. Und das könnte dann wieder dazu führen, dass es wieder eine Verschiebung in eine andere Richtung gibt.
Ich spreche nicht nur von der Verschiebung, sondern effektiv von einem Loch. Also nochmal, ich komme wieder zu meinem Beispiel von der Brücke. Die Brücke wurde investiert, die hat 20 Millionen gekostet und die hat jetzt einen Mehrwert, also die erlaubt eigentlich der Wirtschaft, sich besser zu entfalten. Dieser Panzer, der wieder eingemottet wird und irgendwo wieder parkiert wird, der hat zwar Leute beschäftigt, hat sie beschäftigt beim Bauen des Panzers und dann hat er Soldaten beschäftigt beim Brauchen des Panzers. Aber nachher, wenn der wieder weggelegt wird, dann hat niemand mehr was davon.
Aber wenn diese Panzer dazu geführt hat, dass wir unsere Demokratie, unsere Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft formen möchten, beibehalten können, und das ist anscheinend, was wir alle gerne möchten, ja, dann ist das schon auch einiges wert. Ja? Auch wenn nachher diese eine Maschine vielleicht still herumsteht. Da haben Sie natürlich recht. In dem Moment müsste man das versuchen, wieder auf eine andere Art und Weise zu nutzen, für andere Einsätze einzusetzen, humanitäre Natur zum Beispiel, oder vielleicht auch diesen Panzer wieder schmelzen und dieses Metall, was daraus entsteht, auf eine andere Art und Weise einsetzen. Das sind aber im Moment sind das nicht die Probleme. Wir wollen jetzt momentan einen Krieg so bald wie möglich auf eine gute Art und Weise für uns beenden. Und dafür sind diese Art von Ausgaben notwendig.
Ich möchte nochmal nachfragen, aus makroökonomischer Sicht, wenn ein Krieg endet, und diese Maschinerie wurde hochgefahren. Es sind plötzlich viele, viele Leute, die für diese Maschinerie arbeiten. Und jetzt hat er geendet. Dann wird es ja krass, oder? Indem die Firma plötzlich keine Aufträge mehr erhält, zum noch mehr Panzer bauen. Und der wird Leute und Menschen abbauen. Ja. Heißt das eigentlich, dass wir ein Loch reinfallen werden?
Ja und nein. Wir haben das jetzt zum Beispiel auch vor kurzem in Chemie- und Pharmabereich erlebt. Ja, im Pharmabereich auf einmal im Jahr 2020, 2021, 2022 wurde da eine große Nachfrage durch den Pandemie verursacht, die danach natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß gebraucht worden ist. Auch da haben wir diese strukturelle Änderung durchgemacht. Einerseits in der Aufbau von das Produzieren von Vakzinmitteln, von Impfstoffen. Ja, und jetzt momentan werden diese Impfstoffe in diesen Mengen nicht mehr gebraucht und wird es wieder abgebaut. Diese Art von strukturellen Prozesse ist in einer Marktwirtschaft, findet immer statt, so gesagt. Die Frage ist, in welchem Ausmaß, wie ausgeprägt die sind und ob das tatsächlich auch für gewisse Leute soziale Probleme mit sich bringt, wo wir dann als Staat wieder eine Lösung für brauchen.
Ihre Entdeckungen, die Sie aus Ihren Statistiken machen, sind nachher Texte, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Reagieren die auch tatsächlich darauf?
Uns geht es erstmal darum, so objektiv wie möglich die Wirtschaft, die Gesellschaft im Spiegel vorzuhalten im Bereich Wirtschaftsstatistik. Ja. Sozusagen, guck mal, das ist, wo wir heute stehen und das ist, wo die Reise nach aller Wahrscheinlichkeit hingeht. Tatsächlich kriegen wir regelmäßig Feedback darauf. Manche meinen, dass wir zu optimistisch sind, andere zu pessimistisch und so weiter. Da gibt es natürlich immer eine gewisse Diskussion. Was tatsächlich nachher die Unternehmen oder auch die Politik oder auch die Bürger und Bürgerinnen damit am Ende des Tages machen, das ist dem überlassen. Das ist nicht für uns eine Aufgabe. Für uns besteht nur die Aufgabe darin, neutral eine Bestandsaufnahme und einen Blick in die Zukunft, in die gläserne Kugel zu werfen.
Sie sind ja für uns eben genauso so im Prinzip derjenige, der so ein bisschen in die Glaskugel schaut und dann versucht, uns zu sagen, was wird vermutlich in den nächsten Monaten oder Jahren passieren. Ich möchte nochmal auf Russland zurückkommen. Russland hatte in den Jahren 2012 bis 2014 einen enormen wirtschaftlichen Einbruch. Also sie haben ihr Bruttoinlandprodukt fast halbiert. Könnte man aus heutiger Sicht eigentlich sagen, diese Alarmglocken waren eigentlich sichtbar? Wir hätten eigentlich merken müssen, da ist jemand gestört aktuell, warum, dass er auch immer gestört ist. Die Leute scheinen nicht mehr produktiv zu sein, sie haben keine Arbeit. Also wird sich da was tun, was passiert? Es ist ja danach was passiert, also die Krim wurde dann besetzt. Und das hat nachher tatsächlich wieder zu einem Aufschwung geführt vom russischen Bruttoinlandprodukt. Und die sind wieder da, wo sie eigentlich mal waren. Sie sind sogar ein bisschen höher. Wie ist aus Ihrer Sicht, also für das KOF, solche Dinge, die da passieren, also man sagt jetzt in Brasilien passiert irgendwas brutal zum Beispiel oder in Argentinien oder halt in Russland, sind das Alarmglocken, die Sie sehen und die bei Ihnen in Ihre Statistiken eigentlich eingerechnet werden?
Ja, das sind Alarmglocken, aber wir sind natürlich nicht ein Forschungsinstitut, das Russland oder Brasilien berät in dieser Hinsicht. Also mit anderen Worten, uns geht es letztendlich darum, was bedeutet das am Ende des Tages für die Schweizer Wirtschaft? Was sind die Feedbacksmechanismen? Auf welche Art und Weise tangiert das unserem Exportgeschäft zum Beispiel? Tangiert das, wie die Politik im Ausland in gewissen Bereichen agiert, was dann auch wieder Konsequenzen haben kann, für wie die Schweiz sich positioniert? Also das ist letztendlich, was für uns immer die Fragestellung ist, was bedeutet das für die Schweizer Wirtschaft?
Aber könnten Sie uns einen Rat geben? Also wenn ich jetzt diese Bruttoinlandprodukte der diversen Länder anschaue und ich sehe wieder so einen Einbruch, wie Russland ihn gehabt hat, ist das eigentlich ein Alarmsignal?
Ja, aber es ist nicht per Definition so, dass wir damit einen Krieg vorhersagen können, ja? Worauf Sie ein bisschen hindeuten, sage ich jetzt mal, oder zumindest implizit hindeuten. Wir sehen, dass da was passiert, was vielleicht in erster Instanz kurzfristig für die Weltkonjunktur nicht sehr tangierend ist, weil Russland ist nicht eine der größten Weltwirtschaftsnationen. Aber trotzdem, es könnte Konsequenzen auf dem politischen Parkett haben. Das ist natürlich sehr schwierig vorherzusagen. Also was die politische Konsequenz in einem für uns Schweizer Perspektive weit wegliegendes Land sein würden, ja gut, das ist, damit können wir uns in dem Sinn nicht beschäftigen. Wir können uns damit beschäftigen, was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen von diesem Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts, wie wirkt sich das zum Beispiel auf den Finanzsektor in der Schweiz.
Sie machen Aussagen und diese Aussagen werden gelesen und die haben letztendlich auch einen Impact. Sie können Impact haben, dass ich investiere, oder es können Impact haben, dass ich sage, ich lasse mal besser die Finger davon. Also inwiefern sind Sie eigentlich sich selbst voraus, indem Sie das, was Sie sagen, nachher auch tatsächlich passiert? Das kennt man ja aus den James-Bond-Filmen, oder? Da manipuliert irgendeiner irgendetwas und dann er weiß es, dass er in 2 Tagen wird er das machen und dann macht er es auch und dann kann er irgendwo schon Aktien kaufen oder irgend so etwas. Wie stark sind eigentlich Ihre Voraussagen wirklich wichtig, dass es dann tatsächlich auch passiert?
Ja gut, wir leben in ein relativ kleines Land, die Schweiz, und sehr viel von was in unseren Prognosen sichtbar ist, wird natürlich durch die internationale Situation bestimmt. Und ich würde jetzt mal ganz krass behaupten, dass wenn wir eine Prognose für die Schweizer Wirtschaft abgeben, dass wir damit nicht die US-Konjunktur auf einmal in eine andere Fahrbahn bewegen lassen können. Also in dieser Hinsicht, da sind wir wahrscheinlich sehr bescheiden. Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Aussagen direkte Auswirkungen haben auf das Verhalten der Weltkonjunktur. Vielleicht ein kleines bisschen, was in der Schweiz passieren könnte, aber auch das berücksichtigen wir nicht, wenn wir so eine Prognose erstellen.
Eine weitere Frage zum Bruttoinlandprodukt. Wir haben hier in der Schweiz in den Statistiken einen Namen, das ist das Sport-Event-bereinigtes Bruttoinlandprodukt. Und als ich das erste Mal einen Ökonomen hier am Mikrofon begrüßen durfte, habe ich gesagt, habe ich mich jetzt verlesen, ist das irgendwo ein Schreibfehler oder so etwas? Jetzt denke ich zurück an eine Fußball-Europameisterschaft oder an eine Weltmeisterschaft und dann sehe ich schon, da passiert wirklich was. Oder? Das sind plötzlich Hunderttausende von Menschen, die zusammenkommen. Kann das einen solchen Impact haben, dass man in der Statistik sagen muss, es ist das sportbereinigte Bruttoinlandprodukt?
Ja gut, das ist ein Schweizer Phänomen. Es kommt nämlich dadurch, dass wir die größeren Dachverbände bei uns in der Schweiz haben. Das heißt, wenn im Ausland, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland, eine Fußball-Europameisterschaft stattfindet, dann heißt es auch gleichzeitig, dass als Konsequenz dessen einiges an Mitteln, an Geld letztendlich in die Schweiz fließen wird, was tatsächlich wertschöpfungsrelevant ist, was in den Wertschöpfungsstatistiken reingeht und damit das Bruttoinlandprodukt beeinflusst.
Aber es ist dermaßen gravierend, dass man dem so sagen muss, oder?
Ja, also nur das laufende Jahr, die gesamte Wertschöpfung in diesem Jahr wird inklusive diese Sportaktivitäten, das heißt die Europameisterschaften, aber auch die Olympischen Spiele in Paris, wird wahrscheinlich mit 1,6% wachsen können. Wenn wir diese Art von Aktivitäten rausrechnen, dann geht die Wachstumsrate rund auf 1,2%.
Aber hat das etwas zu tun mit der Schweiz? Das hat jetzt nicht, also wenn jetzt die Deutschen eine Europameisterschaft machen und die Franzosen eine Olympischen Spiele machen, hat das auf die Schweiz keinen Impact, oder?
Der größte Effekt besteht darin, dass diese Art von Events sehr viel Wertschöpfung mit sich bringen, was zu einem größeren Teil auch in der Schweizer Wirtschaft erstmal landet, zumindest bei diesen Dachverbänden, was dann nachher in anderen Jahren wieder ausgeschüttet wird, aber was tatsächlich formal gesprochen in das Bruttoinlandsprodukt reinfließt. Also wir haben also ein Dienstleistungsexportprodukt hier auf dem Markt, so gesagt, wodurch ein IOC, ein FIFA oder ein UEFA einiges an Geld in die Kasse fließen lässt.
Aber die meisten sind ja steuerbefreit von denen. Also die können einfach mal kassieren. Also wo ist dann der direkte Einfluss? Einfach der Bankkonto geht hoch, oder? Aber direkt sind ja nicht so viele Leute beschäftigt hier in der Schweiz, die damit zu tun haben.
Tatsächlich, deshalb rechnen wir es auch raus, weil aus unserer Perspektive es wirklich nicht unbedingt die Beschäftigung oder die öffentliche Hand oder andere Bereiche der Wirtschaft stark tangiert, was beim UEFA oder bei der IOC passiert. Ja, deshalb holen wir diese Zahlen quasi wieder aus, diese Statistik raus und nutzen insbesondere diesen sportbereinigten Bruttoinlandsprodukt heutzutage in unseren Modellen.
Diese 1,2%, die Sie erwähnt haben, voraus, werden die stattfinden im 2024?
Das ist unsere Prognose. Das heißt nicht, dass wir richtig sein werden, aber aus heutiger Perspektive ist das die wahrscheinlichste Variante.
Wo liegen wir ungefähr? Sind wir auf Kurs?
Wir haben ein relativ schwaches 2023 hinter uns und auch das erste Halbjahr 2024 wachsen wir unterdurchschnittlich, so wie wir sagen. Es ist nicht katastrophal, keine Rezession, sondern eine Art Schwächephase, weil auch die Weltkonjunktur in einer Schwächephase sich befindet. Und dann im Laufe dieses Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, gehen wir doch von einer gewissen Art von Normalisierung aus und werden wir wieder Richtung, was für die Schweiz normal ist, wachsen können.
Was ist normal für die Schweiz?
Ja, heutzutage so um die 1,7-1,8%.
Gehen wir vielleicht ein bisschen auf die Zinssituation, die wir jetzt haben. Wir haben lange Negativzinsen, jetzt haben wir positive Zinsen. Ist das eher ein Konjunkturförderer oder eigentlich ein Bremser?
Na gut, die Zinsanstieg, die wir inzwischen hinter uns gebracht haben, die war natürlich dafür da, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen und damit auch gleichzeitig die Konjunktur ein bisschen zu beruhigen. Das ist der Preis, den man dafür zahlt, dass man die Inflation zurückbringen möchte. Jetzt sehen wir, dass tatsächlich die SNB schon einen ersten Zinsschritt gemacht hat und wir davon ausgehen, dass es noch eine kommen könnte. Und das wird natürlich auch die Wirtschaft in dem Sinn wieder etwas unterstützen können.
Wo sehen Sie denn den Zins? Machen Sie das? Gibt es eine Prognose von Ihnen? Macht das Kopf und sagt, der Zins wird irgendwie bei 1% liegen und nicht mehr bei 1,5%?
Erstmal, der Zins gibt es nicht. Es gibt sehr viele Zinsen. Jede Bank hat einen eigenen Zinssatz mit anderen Laufzeiten und so weiter. Also was wir tatsächlich in unseren Modellen drin haben, sind, was wir sagen, Kurzfristzinsen, die sehr dicht an der Zinssatz, die Leitzinsen der SNB sich ranbewegt. Und wir haben auch Langfristzinsen, was eher der Return auf Government Bonds darstellen, also die Staatsanleihenrenditen darstellen.
Und die sehen Sie eher wieder ein bisschen nach runter gehen?
Wir sehen, dass die Kurzfristzinsen tatsächlich eine Tendenz haben, jetzt zu senken. Wir erwarten noch einen Zinsschritt von der SNB in diesem Jahr, wahrscheinlich relativ bald. Und dann im nächsten Jahr kommt nochmal wieder ein Zinsschritt.
Also ich glaube, die Nationalbank sieht den effektiven Zins bei null und sagt, wir haben 1% Inflation, dann ist das 1% effektiv, absolut gesehen. Und dann kommen noch vielleicht dann die Margen von den Banken dazu und das ist es dann.
Das ist so eine Langfristperspektive, wobei, was Sie effektiv nennen wir einen Realzinssatz, so gesagt, wo also inflationskorrigiert dargestellt wird. Das ist nicht der Zinssatz, den Sie auf Finanzmärkten sehen, da reden wir über Nominalzinsen. Da ist also noch nicht korrigiert worden für die Inflationsdynamik.
Diese Realzinsen, die sind auch für Ihre Prognosen sehr wichtig.
Ja, weil die unter anderem zum Beispiel das Konsum- und Sparverhalten der Konsumenten beeinflusst, aber auch das Investitionsverhalten der Unternehmen beeinflusst.
Wenn ich nochmal schnell nach Russland rüberschwenken darf, die haben ja im Moment extreme hohe Realzinsen. Also die haben eine Inflation von 6-7%, glaube ich, irgendwo, oder? Zahlen aber auf den Kontis bis zu 16%. Also die haben dann einen Realzins von fast 10%. Also es ist mega spannend, eigentlich in den Rubel zu investieren.
Gut, da muss man natürlich auch den Wechselkurs wieder mit in Bezug reinnehmen. Wie erwarten Sie, dass der Rubel sich in der nächsten Zeit bewegen wird? Wenn Sie davon ausgehen, dass der Rubel abwertet, dann können Sie zwar hohe Zinsen kriegen, aber wenn Sie dann wieder zurückrechnen in Schweizer Franken, dann ist auch diesen Zinsvorteil wieder verschwunden.
Wie weit ist Gold eigentlich wichtig aus makroökonomischer Sicht? Also ich gehe jetzt auch wieder schnell zu den Russen. Die haben ja unheimlich viel Gold aufgebaut jetzt. Dass die, die russische Nationalbank hat um Faktoren mehr Gold in Reserve, als sie hatten vor diesen Krisen. Also die scheinen sich zu stabilisieren, indem sie sagen, schau mal, wir haben so viel Gold da auf unseren Kontis und durch das sind wir gar nicht so wirtschaftlich gefährlich, wie ihr denkt. Wir sind zwar Kriegsgurgeln, aber sonst Wirtschaft haben wir eigentlich einigermaßen im Griff. Wie wichtig ist Gold aus makroökonomischer Sicht?
Ja gut, in solchen Zeiten, in denen sehr viel Unruhe da ist, dann versucht man wieder, wie auch Russland jetzt zeigt, zurückzukehren zu etwas, was fassbar ist, sage ich jetzt mal. Ja, Gold kann man in die Hände halten, das hat einen realen Wert aus dieser Perspektive, kann man irgendwo nachvollziehen. Man muss aber ehrlich gestehen, das gesamte Finanzsystem, da spielt Gold nicht mehr diese Rolle, wie es vielleicht 20, 30, 40 Jahre zurück der Fall war.
Aber die haben irgendwie den Rubel schon recht gut im Griff. Also wir haben ja erwartet durch die Sanktionen, die wir machen, dass der Rubel dann irgendwie noch genutzt werden kann als Tapete oder sowas, zum irgendwo hinkleistern, und das hat nicht stattgefunden. Also die haben das schon relativ clever gemacht.
Also Russland handelt natürlich nicht nur mit uns Europäern, sondern es gibt auch andere Nationen, mit denen Russland noch ziemlich aktiv unterwegs ist.
Gehen wir nochmal zum Bruttoinlandprodukt und der Staat. Sie haben gesagt, der Staat hat im Moment eher die Tendenz, weniger an das Bruttoinlandprodukt beizutragen und die Wirtschaft ein bisschen mehr. Wer in der Schweiz trägt eigentlich mehr zu diesem Bruttoinlandprodukt bei aktuell und wer eigentlich ein bisschen weniger?
Dann müssen Sie mir sagen, was Sie genau mit tragen meinen. Also natürlich, es gibt gewisse Sektoren, die groß sind und wegen ihrer Größe automatisch ein tragender Faktor sind.
Ja, es gibt oder andere, steigend vielleicht. Also, ja. Also wir haben knapp 800 Milliarden BIP in der Schweiz. Und jetzt kann man sagen, die Pharmabranche hat so und so viel Prozent und die steigt eher oder die wird eher kleiner.
Gut, die Pharmabranche hat gerade quasi eine Korrektur hinter sich gebracht, indem man aus dieser Pandemie herausgekommen ist und doch gewisse Aktivitäten wieder zurückschrauben musste, aber wird wahrscheinlich wieder auf den Wachstumskurs zurückgehen. Das sehen wir jetzt schon in den Zahlen zurück. Und damit wird nach aller Wahrscheinlichkeit auch die Dynamik der gesamten Schweizer Wirtschaft relativ stark geprägt werden durch den Pharma-Chemiebereich.
Vielleicht, wenn Sie noch andere Branchen nennen könnten, die im Moment eigentlich am Wachsen sind und von der aktuellen Situation eher profitieren?
Ja, im Moment muss man sagen, dass insgesamt Dienstleistungen im allgemeinsten Sinne des Wortes eigentlich sehr gut laufen. Wir haben die letzten anderthalb Jahre eigentlich eine Zweiteilung der Wirtschaft gesehen, in dem die Industriesektoren geschwächelt haben, also inklusive auch Pharma, aber nicht nur Pharma, weil halt eben die Weltkonjunktur, wo solche Produkte hauptsächlich verkauft werden, auch geschwächelt hat. Aber stattdessen haben wir im Inland sehr stark gemerkt, dass die Dienstleistungen eigentlich sehr gut gelaufen sind. Da denkt man am Gesundheitssektor, am Bildungssektor, auch an der Gastronomie. Das waren eigentlich die letzten anderthalb, zwei Jahre doch relativ starke Faktoren, die zu Wachstum beigetragen haben.
Sehen Sie jetzt in zum Beispiel der Margensituation, die Banken im Moment verlangen, einen Konjunkturbremse. Also ich mache Ihnen ein Beispiel, das ich selbst ein bisschen miterleben durfte, dass Margen von einer Bank eigentlich verdreifacht wurden. Also aus der Sicht 2021 zum Beispiel, Marge X und jetzt 2024 Faktor 3, Faktor 4. Und das liest man jetzt auch, ob jetzt das so ein bisschen Trivialliteratur ist, Blick 20 Minuten, oder ob man sogar jetzt die NZZ aufklappt und das liest, dass ganz markante Ausweitungen der Margen bei den Banken vorhanden sind. Und das wird ja die Wirtschaft wahrscheinlich ganz arg treffen.
Die Zinsen spielen eine Rolle für die Wirtschaft und damit auch diese Margen, die diese Banken nutzen, um ihren Geschäft tätigen zu können. Steigende Zinsen werden nicht hilfreich sein für Investitionstätigkeit im allgemeinen Sinne des Wortes. Das stimmt. Ja. Trotzdem, wir sehen jetzt auch gleichzeitig, dass der Zinssatz von der SNB inzwischen schon wieder leicht im Sinken ist. Also es kann auch tatsächlich sein, dass dort wieder eine gewisse Art von Entlastung stattfinden kann. Diese Margenkorrektur, den Sie ansprechen, die kann verschiedenste Ursachen haben. Eine Ursache, die momentan in diesen populären Medien wahrscheinlich weniger im Vordergrund steht, ist einfach die Normalisierung der Zinsen, die in den letzten ein, zwei Jahren stattgefunden hat. Wir kommen aus einem Negativzinsumfeld, in dem diese Banken wirklich einen großen Druck auf ihre Margen haben spüren können, weil sie eigentlich die Zinsen nicht noch tiefer haben sinken lassen können, als sie schon waren und damit auf die Margen gedrückt worden sind. Wir sehen jetzt eine gewisse Normalisierung. Das ist zumindest ein Grund. Wahrscheinlich nicht der einzige Grund. Die Sorge, die wir natürlich in der Schweiz insbesondere haben, das ist hier der Wegfall der CS, dass das zu einer Art von Monopolsituation geführt hat, die vielleicht auch mit ein Grund dafür sein könnte, dass diese Margen sich in so eine Richtung bewegt haben.
Es gibt ja viele Firmen, die brauchen Liquidität. Die müssen die Liquidität holen bei den Banken, um überhaupt funktionieren zu können. Die müssen vielleicht produzieren und können erst später fakturieren und bekommen das Geld erst später zurück, sind aber eigentlich eine sichere Nummer. Und trotzdem klagen die jetzt nicht eigentlich über die klassische Zinssituation, also diese vielleicht 1,5% Basis, die aktuell da sind, sondern sie klagen eigentlich über die überteuerten Margen, die dann wirklich fast zu einer Verdoppelung der Basiszinsen führen. Und die werden jetzt garantiert gebremst, ganz massiv gebremst. Und das könnte auch sein, dass die Fusion UBS-CS da massiv mitgeholfen hat. Und ja.
Ja gut, das Makroökonom ist hier, wie kriegen wir es hin, dass genügend Wettbewerb existiert. Und Wettbewerb kann natürlich auch nur existieren, wenn wir mobil genug sind und auch bereit sind zu sagen, okay, wir hatten jetzt diesen Anbieter von diesem Produkt und jetzt gehen wir zu einem anderen Anbieter, weil dieser andere Anbieter letztendlich ein günstiges Angebot uns macht. Das sorgt für Wettbewerb, das sorgt für den Druck, die dafür sorgt, dass diese Margen nicht überproportional sind.
Haben Sie selbst Kontakt zu FINMA oder so, dass Sie mal vielleicht sagen, schaut mal, da haben wir jetzt einen Trend beim KOF gesehen und das sieht nicht so wahnsinnig gut aus. Liebe FINMA, schaut doch da mal genauer hin.
Ja, so funktioniert die KOF nicht. Wir versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren und natürlich ist es so, dass wir Kontakt haben mit gewisser Art von Instanzen, aber nicht, um deren Politik zu beeinflussen, sondern eigentlich, um unsere Produkte zu erklären.
Sie haben Holland hinter sich, Sie haben Deutschland hinter sich und Sie haben die Schweiz hinter sich. Wenn wir jetzt die letzten 5 Jahre Revue passieren, also vor Covid und nach Covid und Covid selbst. Ich nehme an, Sie haben die anderen Länder auch betrachtet, wie das so funktioniert. Waren Sie froh, dass Sie für das KOF in der Schweiz verantwortlich waren und nicht mehr für das IFO in Deutschland?
Die Schweiz hat eigentlich diese Pandemie recht gut durchlebt, muss man ehrlich gestehen. Wir haben sehr pragmatisch reagiert, die Politik hat sehr pragmatisch reagiert, durch zum Beispiel Covid-Kredite zur Verfügung zu stellen in einem nicht dagewesene Geschwindigkeit. Das hat tatsächlich für deutliche Entlastung gesorgt. Also ich glaube schon, im Allgemeinen kann man sagen, dass die Schweizer Wirtschaftspolitik in diesen Jahren der Pandemie und auch die Nachpandemiejahren eigentlich sich recht gut zeigen kann, auch im internationalen Vergleich.
Ja. Aber die Frage, Sie waren froh, in der Schweiz zu sein, nicht in Deutschland zu sein.
Ja, die Schweiz hat es eigentlich gut gemeistert.
Das IFO musste wahrscheinlich mehr schlechte Nachrichten verbreiten, als sie das mussten.
Das weiß ich nicht. Die Nachrichten waren damals per Definition schlecht. Also solche Art von Einbrüche haben wir noch nie erlebt, also habe ich noch nie erlebt gehabt. Das war schon einmalig, war sehr intensiv, auch als Wirtschaftsforscher, um zu verstehen, was dort los ist und zu analysieren, was die Konsequenzen davon sind und auch trotzdem noch auf eine vernünftige Art und Weise Prognosen zu erstellen. Also für uns war das schon eine Herausforderung und das war bei anderen Institute im Ausland nicht anders.
Das Wort Resilienz fliegt überall ein bisschen rum. Es heißt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, geht es um meine Widerstandsfähigkeit. Also was passiert mir, wenn ich plötzlich wirklich in eine Krise reinlaufe, bin ich da einigermaßen widerstandsfähig? Aus makroökonomischer Sicht, wenn Sie jetzt die Schweiz zum Beispiel mit europäischen Nationen vergleichen, glauben Sie, dass wir in der Schweiz so ein bisschen, fast egal was passiert, ein bisschen widerstandsfähiger sind als unsere Nachbarn?
Ich würde fast sagen, die letzten 20 Jahre haben das gezeigt. Was ich hier natürlich erlebt habe, war die Finanzkrise, die Eurokrise, der Frankenschock, der Pandemie. All diesen Phasen habe ich hier in der Schweiz durchleben dürfen und jedes Mal wieder mit Erstaunen festgestellt, dass tatsächlich die Schweizer Wirtschaft ziemlich resilient ist, ziemlich widerstandsfähig ist, dass wir eigentlich diesen Krisen besser gemeistert haben, als viele von uns im Vorfeld, als wir dann festgestellt haben, sie finden statt, gedacht haben.
Und warum kommen dann die Deutschen nicht in die Schweiz und schauen, wie macht ihr das? Wir wollen das jetzt auch so machen.
Ja, man kann nicht einfach Lösungen, die es im einen Land gibt, Institutionen, die es im einen Land gibt, kopieren in ein anderem Land. Die direkte Demokratie ist zum Beispiel davon. Man wird in der Schweiz damit groß, man versteht, wie das Referendumprinzip wirkt, wie das funktioniert. Man muss das quasi über Generationen weitergeben und das hat sich dann auch so geprägt und gebildet. Jetzt zu diesen Art von Institutionen zu nehmen und das zu versuchen, in ein anderes Land rein zu kopieren, das ist von vornherein sehr, sehr, sehr schwierig. Also natürlich auch diese Politiker lernen von was im Ausland Ausland stattfindet, so lernen die Schweizer auch von was in Europa stattfindet. Also diesen Austausch findet schon statt.
Ich hüpfe mal von Deutschland jetzt zu ganz Europa, also zur Europapolitik. Inwiefern ist die wieder für Ihre Modelle wichtig? Also Sie sagen zum Beispiel, das Stromabkommen ist immer noch nicht da, also deshalb sehen wir da ein bisschen schwarz und das fließt in unsere Modelle rein. Oder umgekehrt, jetzt macht man plötzlich wieder bei den Universitäten, sagt man, okay, wir arbeiten jetzt trotzdem wieder zusammen. Wie stark hat diese Politik und die Entscheidungen der Politik und vielleicht die Langfristigkeit dieser Entscheidungen Einfluss auf Ihre Entscheidungen?
Sie hat für, was ich jetzt mal salopp sage, unserem Anker eine wichtige Rolle. Mit unserem Anker meine ich, wo tendiert das Modell hin? Was ist der langfristige Trend, die tatsächlich die Schweizer Wirtschaft durchmachen kann? Und diese Phänomene, die Sie beschreiben, haben meistens in der ganz kurzen Frist, im laufenden Jahr oder vielleicht auch sogar im nächsten Jahr, nicht solche große, starke Einflüsse, die in unsere Prognose eine signifikante Bewegung nach oben und unten mit sich bringen. Aber langfristig hat es große Konsequenzen für die Schweizer Wirtschaft. Und in dem Sinn, ja, ist es für uns wichtig, das doch einigermaßen zu verstehen, wo geht es in einen Zeithorizont von 3, 4, 5, 6 Jahren hin.
Es ist eigentlich nicht so einfach zu verschieben wie Dienstleistungen. Oder? Wenn ich ein Produkt baue, dann braucht es einen Moment lang, bis ich das Know-how habe und bis ich die Maschinen da verschoben habe. Und eine Dienstleistung, die kann eigentlich mit einem Fingerschnipp transportiert werden. Wenn wir jetzt sagen, die Schweiz ist jetzt primär ein Dienstleistungsland geworden, sind wir da nicht wahnsinnig filigran, dass wir wirklich damit rechnen müssen, wir sagen, ich mache das einfachste, jetzt ein Callcenter zum Beispiel. Das ist ja auch eine Dienstleistung, oder? Und das Callcenter, wenn ich anrufe, dann merke ich, ich bin irgendwo in der Türkei gelandet oder vielleicht im guten Fall noch in Deutschland gelandet, aber garantiert nicht mehr in der Schweiz. Also das ist ein Beispiel, wo man den Schweizern den Job weggenommen hat und das ausgelagert hat. Ist nicht die Gefahr, dass diese Dienstleistungen, je mehr, dass sie auch computerisiert werden oder KI und so weiter und so fort, dass wir eigentlich ein Zwei am Rücken haben werden?
Also erstmal Dienstleistungen gibt es in verschiedenen Formen. Ja, also wenn ich zum Beispiel an den Banken- oder Versicherungssektor in der Schweiz denke, einer der wichtigsten Dienstleistungen, die wir in der Schweiz haben, die auch international eine sehr wichtige Rolle spielen, dann spielt der Standort Schweiz immer noch eine ganz wichtige Rolle. Also diese Art von Produkte, die wir in der Finanzindustrie, im Versicherungswesen exportieren, so gesagt, die werden getragen durch, ja, the Swissness, so gesagt, durch die Qualität, die aus der Schweiz kommt. Den Callcenter-Beispiel haben Sie natürlich völlig recht. Der Callcenter in Polen oder Indien oder wo auch immer in der Welt ist eindeutig günstiger zu haben als bei uns in der Schweiz, weil die Arbeitskosten für diese Art von Personal sehr hoch sind.
Also Sie haben die Banken als Beispiel gebracht. Das funktioniert aber nur, wenn die politische Surrounding auch entsprechend gut ist, dass die Banken auch arbeiten können. Wir haben es aber erlebt, dass eigentlich die Banken immer wie mehr formalisiert werden, immer wie mehr eingeschränkt werden. Und da ist natürlich so wie das Fass, das zum Überlaufen kommt. Und dann ist man plötzlich nachher mit der Bank in Katar oder irgendwo und sagt, die Schweiz hat uns jetzt eigentlich überfordert, es geht eigentlich nicht mehr. Wie groß ist da die Gefahr, dass die Politik den Schnürsenkel zu eng um die Füße bindet?
Ja, das ist immer ja ein Abwägen, die hier gilt. Also Sie haben vorher das Wort Resilienz schon fallen lassen. Es geht eigentlich, was Sie jetzt ansprechen, zwischen Resilienz und Effizienz. Und die Resilienz wird unter anderem durch ja, Regelgebung mitgestützt. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass eine Bank nicht so einfach pleite gehen kann, dass da nicht irgendwelche Probleme existieren. Und mit Regeln versuchen wir, die Resilienz zu erhöhen. Und Sie haben recht, ganz oft ist das nicht im Einklang mit der Effizienz. Wir können dadurch vielleicht nicht ganz so günstig sein, aber eine höhere Qualität gewährleisten, mehr Sicherheit bieten, mehr Qualität bieten. Also das ist diesen Trade-off, den man hier ganz oft hat. Und die Schweiz muss sich da versuchen, jedes Mal wieder neu zu positionieren.
Ja, ist das dann tatsächlich so? Ist eine französische Bank schlechter wie eine Schweizer Bank? Ist eine amerikanische Bank schlechter wie eine Schweizer Bank? Oder wenn man die machen lassen würde, dann habe ich die amerikanischen Banken hier in der Schweiz und eigentlich sage ich, halt, ich kann mein Konto auch bei der amerikanischen Bank haben, ist eigentlich kein Problem.
Also wenn wir jetzt mal die Finanzmärkte im breitesten Sinne anschauen, dann sehen wir immer noch, dass die Schweiz in der Lage ist, eine tiefere Zins zu gewährleisten auf das Vermögen, was bei dem reinkommt, als diese ausländischen Banken, die Sie gerade erwähnt haben. Das zeigt, dass anscheinend die Finanzmärkte diese Qualitätsstandort Schweiz immer noch honorieren, dass die da tatsächlich bereit sind, dafür sogar in die Tasche zu greifen.
Also Sie sagen eigentlich, die Schweiz macht mehr oder weniger ihre Hausaufgaben richtig. Diese Zinspolitik würde eigentlich dafür sprechen, dass man eher das Geld nicht in der Schweiz deponiert, weil ich kriege ja weniger, oder? Die Zinsen beim Dollar, die sind, glaube ich, immer noch bei 5% oder so etwas, 5-6%. Also massiv besser. Das heißt, dass man kein Vertrauen in den Dollar hat.
Man hat sehr viel Vertrauen in den Schweizer Franken. Und da kommen die Institutionen natürlich hier auch zum Tragen, die Historie, die die Schweiz gehabt hat, immer noch ja, in dem Sinn lebt, die dazu führen, dass aus der Finanzweltperspektive ja, der sichere Hafen Schweizer Währung sicherlich sehr relevant ist und natürlich den gesamten Banken, Finanzsektor, die damit einhergeht.
Wie ist es eigentlich aus Sicht der Zinssituation, dass Ausländer hier in der Schweiz investieren? Also sie geben ihr Geld in der Schweiz, sie kriegen weniger, als sie im Ausland kriegen würden. Und ist das einzig die Stabilität der Schweizer Franken, die dazu führt? Oder haben die Leute eigentlich auch Angst im Ausland, dass sie ihr Geld verlieren könnten?
Es ist immer eine relative Situation. Man vergleicht die eine Situation, der eine Bank in diesem Kontext, über den wir jetzt reden, im Ausland mit diesem Bank in der Schweiz. Und dann hat man das Gefühl, dass tatsächlich ja, man einen niedrigeren Zinsertrag toleriert, weil man halt das Gefühl hat, ja, in der Schweiz ist mein Geld sicherer angelegt. Da weiß ich, dass ich es auch wirklich wiederbekommen werde, dass das Risiko insgesamt deutlich geringer ist. Also die Risikoprämie ist in der Schweizer Welt geringer als im Ausland.
Das sagen die russischen Oligarchen sagen das im Moment nicht, dass das so einfach ist, wieder ans Geld zu kommen. Das wurde ja eingefroren und es ist die Diskussion, ob man das denen überhaupt weitergibt oder ob man das weiter nutzen wird für den Aufbau von der Ukraine. Also die sehen das im Moment vermutlich nicht ganz so.
Ja, aber wenn sie ihr Geld in ein anderes Land gehabt hätten, dann wären die Probleme vielleicht noch ausgeprägter gewesen, wer weiß. Also ich bin natürlich nicht ein Bankenspezialist in diese Detaillierungsgrad, jetzt gehen wir in die Mikroökonomie rein, ich bleibe der Makroökonomie und nehme eher diese Vogelperspektive jetzt auf mich.
Wenn wir nochmal die Währungen haben sicher makroökonomisch auch einen Einfluss. Der Euro hat sich ja unglaublich bewegt, also wir sind fast wieder bei Parität gewesen und sind dann wieder, glaube ich, auf 95 zurückgeflogen. Also der Schweizer Franken hat sich in Kürze verschlechtert und dann wieder verstärkt. Währungen waren ja lange so Paare, die haben sich fast nicht bewegt. Also langfristig vielleicht schon, aber nicht so kurzfristig. Was ist da geschehen, dass der Euro dermaßen zu einer Flatterwährung wurde?
Ich glaube, im Moment spielt auch die Geldpolitik oder die unterschiedlichen Geldpolitik in den großen Währungsräumen hier eine wichtige Rolle. Wir sehen ja jedes Mal wieder, wie darüber diskutiert wird, ob es nun einen Zinsschritt gibt, bei welcher Zentralbank und wann der stattfindet, in welchem Ausmaß er stattfindet. Und diese Einschätzung, von wann sowas stattfindet, hat sich in den letzten Monaten öftermals doch auf gewisse Art und Weise geändert. Und das hat dann Konsequenzen für die Wechselkurse.
Aber diese kurze Situation, oder in dieser Kürze hoch, Parität und dann back, wieder runter. Das sollte eigentlich nicht sein, weil ein Staat ist ja etwas Statisches, oder? Das sich nicht so wahnsinnig schnell bewegt. Wie kann so etwas passieren, dass sich Währung dermaßen, also um 5% hoch und dann wieder um 5% runter?
Ja, Geld ist mobil, Kapital ist sehr mobil und diese Schwankungen können also sehr groß sein. Das ist eigentlich historisch gesehen nicht außergewöhnlich. Natürlich, wir haben Jahre hinter uns gehabt, in denen die Zinspolitik all diese Zentralbanken so langweilig war, zumindest die Zinspolitik langweilig war, andere Facetten der Geldpolitik nicht, dass eigentlich diese Wechselkurse auch verhältnismäßig stabil gegenübereinander waren, dass es andere Faktoren gebraucht hat. Aber jetzt sieht man, dass das wieder ein bisschen vorbei ist und wir zurückkehren zu, was wir schon ja, in der Geschichte öftermals gesehen haben, dass Wechselkurse relativ volatil sein können, sogar auch der Schweizer Franken, obwohl ich auch das Gefühl habe, hier der SNB hat da schon ein wachendes Auge drauf und wird letztendlich dafür sorgen, dass diese Schwankungen nicht allzu extrem sein werden.
Es gibt neue Stärkeklassen, glaube ich, auf diesem Globus. China lässt die Muskeln zeigt ihre Stärke. Russland segelt hinter China her. Indien lässt sich auch nicht mehr so richtig greifen. Die BRICS-Staaten, also Brasilien, Südafrika und so weiter, die sagen, naja, okay, mal schauen, auf welche Seite wir uns da einlegen werden. Das ist auch ein neues Phänomen, oder? Das haben wir so nicht erlebt. Und es gibt noch ein neueres Phänomen. Das ist zum Beispiel der Elon Musk, der plötzlich ein paar tausend Satelliten hat, die um den Globus schwirren, und er eigentlich entscheidend eingreifen kann, kriegen jetzt die Ukrainer Internet oder kriegen die das nicht, verschiebe ich meine Satelliten daher. Also was passiert? Sind wir im Westen genug resilient eigentlich, um genau das abzufangen? Oder müssen wir eigentlich jetzt damit einfach leben, China wird dominierend werden und Russland wird so lange kämpfen können, wie China das Öl abnimmt und denen Geld gibt, haben wir eigentlich ein Riesenproblem.
Ja, diese geopolitische Spannung, die haben eindeutig zugelegt und machen uns als Konjunkturprognostik auch immer schwieriger. Weil da genau zu prognostizieren, wie solche Großmachten sich verhalten, ist nicht ganz einfach. Wir gucken jetzt ganz gespannt auf die Wahlen in Amerika. Wir wissen ja, was für Kandidaten es dort gibt. Es könnte da auch da wieder größere Konsequenzen haben, für wie die geopolitische Zusammenhalt oder Nichtzusammenhalt gestaltet wird. Das sind alles Phänomene, die uns beschäftigen, aber wo wir als Wirtschaftswissenschaftler eigentlich auch nur mit Staunen gucken können, dass teilweise auch, was wir als normal erachtete ökonomische Gesetze, dass die teilweise mit ignoriert werden.
Glauben Sie, dass Amerika die Präsidentschaftswahl makroökonomisch irgendeinen Einfluss hat? Sind das nicht mehr oder weniger trotzdem Gleichdenker? Also wenn Sie jetzt auf China schauen, dann sind die Demokraten nicht gerade China-freundlich und die Republikaner sind es auch nicht. Hat das dermaßen einen Einfluss überhaupt?
Ja, manchmal ist es auch der Ton, der sehr viel ausmacht. Also mit welchem Tonfall wird welche Message verkündet, das kann tatsächlich Konsequenzen haben, für wie die andere Seite darauf reagiert, aber auch wie es interpretiert wird durch die Finanzmärkte, wenn ich jetzt mal dieses Wort nehme.
Gehe ich nochmal auf China zurück. China hat nicht mehr das Wachstum, das die mal hatten. Ist das überhaupt ein Problem für die?
Es ist im Moment eine sehr große Herausforderung. China steckt eigentlich aus ihrer Perspektive in einer Rezession drin. Die Inflationsrate ist null, die Wachstumsdynamik ist aus ihrer Perspektive schwach, ist zwar natürlich immer noch deutlich mehr, als wir im Westen gewohnt sind, aber das sorgt für Spannungen und es ist die große Frage, wie die Politik dort, wie die Regierung dort damit umgeht. Das ist nicht offensichtlich und auch für uns schwer vorhersehbar.
Aber ist nicht sogar gut, dass, wenn ich jetzt China habe und 0% Inflation und dann habe ich Amerika mit 6% Inflation, dann können ja die Chinesen immer wie preisgünstiger nach Amerika liefern, oder?
Auch hier muss man natürlich den Wechselkurs wieder mit berücksichtigen. Was passiert mit dem Wechselkurs? Ist es der Renminbi, der aufwertet oder abwertet? Also es ist nicht ganz so einfach, so festzustellen. Und sicherlich heutzutage spielen natürlich auch inzwischen in gewissen Bereichen zumindest auch die Zölle wieder eine sehr wichtige Rolle.
Genau. Also die Amerikaner wollen sagen, ein Elektroauto kostet einfach doppelt so viel. Also du kannst, wenn es 20.000 Dollar kostet, dann kommt es nach beim Konsumenten, weil die Zölle raufgeschmissen werden, 40.000. Und das wird ja die Inflation wieder anheizen, oder? Die Konsumenten müssen mehr bezahlen.
Das heizt die Inflation nicht per Definition an, aber es ist tatsächlich, es sorgt nicht dafür, dass die Preise senken können. Lass ich es mal so umgekehrt formulieren. Es ist ein Phänomen, ja, die tatsächlich kostspielig ist, auch aus der westlichen Perspektive. Man profitiert aus dieser Autoindustrie eventuell davon, weil der Wettbewerb aus China dadurch nivelliert wird, aber umgekehrt, die Konsumenten müssen dafür natürlich einen Preis zahlen.
Janik Bernd Sturm, was passiert mit der Schweiz 2026, 27, 28 und die nächsten Jahre?
Ja gut, unsere Prognose geht im Moment nur bis 25. Wir werden im Herbst das Jahr 26 mit dazufügen. Aus der heutigen Perspektive, was man schon über 26 sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich, das ist, was automatisch aus solchen Modellen herauskommt, wir doch davon ausgehen können, dass diese Normalisierung, die jetzt am Einsetzen eingesetzt hat, dass die sich fortführen wird und dass wir irgendwie Wachstumsraten so zwischen 1,5 und 2% aus heutiger Perspektive als normal erachten könnten.
Und das wird ausreichen, um uns zu beschäftigen?
bei der Beschäftigung gehen wir davon aus, dass wir tatsächlich jetzt ein paar sehr starke Jahre hinter uns haben, in denen sehr viele neue Stellen kreiert worden sind. Im vergangenen Jahr waren es 95.000 neue Beschäftigte, die einfach in einem Jahr dazugekommen sind. Das nimmt jetzt ein wenig ab. Wir sehen dann auch, dass die Arbeitslosenquote wahrscheinlich ganz leicht steigen kann, aber bleibt immer noch unter einem langfristigen Durchschnitt. Also auch dort steht der Schweizer Arbeitsmarkt noch sehr gut da, unter anderem auch aus demografischen Faktoren.
Sie geben vermutlich auch Vorlesungen an der ETH, denke ich, oder? Sie sind nicht nur im Bürostuhl beim KOF. Was sagen die Studenten über den Jan Egbert Sturm?
Oh, das ist.
Sie sagen mir jetzt wahrscheinlich, das musst du die Studenten fragen.
Ja, so, so genau. Ungefähr.
Sie sind ein richtiger Makroökonomiker, oder? Der nimmt einfach nie Stellung.
Gut, meine Aufgabe ist, objektiv Konjunkturprognosen zu erstellen und diese Aufgabe habe ich mich natürlich gestellt. Ich versuche, meine Studenten mitzubringen, mitzugeben, wie aus der heutigen Lehre heraus eine Volkswirtschaft funktioniert und hoffe damit, dass die auch was Bleibendes für den Rest ihres Lebens mitnehmen können.
Jan Egbert Sturm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio dabei waren. Diese Stunde war sehr, sehr spannend. Es ist wieder einmal so, dass ich 30 Seiten vorbereitet habe und etwa 2 Seiten benutzen durfte. Also die nächsten 28 Seiten möchte ich Ihnen dann auch irgendwann mal noch stellen. Herzlichen Dank.
Bitte.
Aktiv Radio Interview.